Jetzt stehst du bei uns hinter dem Mikro im Radiostudio, machst auch selber eine Radiosendung, aber du trittst auch öffentlich auf. Wo fühlst du dich denn eigentlich wohler hinter welchem Mikrofon? Dem, wo dich die Leute nicht sehen, so wie jetzt, oder dem auf der Bühne?
Oh, das ist eine gute Frage. Wohler wahrscheinlich schon da, wo sie mich nicht sehen. Ich bin eigentlich eher bühnenscheu. Es hat sehr viel Überwindung auch für mich gekostet, überhaupt auf eine Bühne zu gehen. Also zwischen dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, für mich zu rappen, und der ersten Bühnenerfahrung liegen über 10 Jahre. Und das liegt auf jeden Fall daran, dass ich durchaus Bühnenangst habe. Es wird besser. Es ist inzwischen nach so und so vielen Auftritten, die ich schon hatte, bisschen entspannter, aber es ist schon auch immer noch eine Überwindung, definitiv. Und das ist anders beim Radio machen, wenn ich nur meine Stimme habe. Das passt.
Und wie kann man sich das denn vorstellen, wenn du so lange irgendwie schon dabei warst, dich dabei weiterentwickelt hast, waren es dann andere Menschen, die dich dann ein bisschen geschoben, gedrängelt, erfragt haben, gebeten haben, dann doch nochmal auf die Bühne zu gehen?
Ja, also du musst dir vorstellen, ich habe mit Rappen angefangen, wirklich nur für mich, um für mich Sachen zu verarbeiten. Und das ist ja für viele Leute so, die mit generell allem, was so kreativ ist, aber eben auch im Bereich Rap, anfangen zu schreiben, um einfach Worte zu finden dafür, wie geht es mir, um einen Ausdruck zu finden. Und so war das bei mir auf jeden Fall auch. Und ich habe das aber ganz lange, also regelrecht heimlich gemacht. Das war auch irgendwie schambehaftet, weil, also ne, ich bin jetzt 32. Als ich angefangen habe mit 14, sah es auch im Hip-Hop noch ein bisschen anders aus. Nicht, dass es da gar keine Vorbilder für Frauen gab, aber die waren sehr viel schwerer zu finden als heutzutage. Und das war auf jeden Fall für mich schon so eine Sache von, also der Frage, was ist hier eigentlich mein Platz in dieser Kultur? Darf ich hier mitmachen? Und dann auf jeden Fall auch Erfahrungen, zum Beispiel in der Schule, da auch von irgendwelchen Hip-Hopper-Jungs ganz klar gesagt zu kriegen, wenn ich ein Hip-Hop-T-Shirt anhatte, was fällt dir ein? Das darfst du nicht tragen. Du bist nicht Teil davon. Das steht dir nicht zu. Also das waren Sachen, die mir gesagt wurden. Und das hat mich jetzt natürlich nicht ermutigt zu sagen, toll, übrigens, ich rappe auch.
Und ich frage mal ganz naiv, wie kamen die darauf zu sagen, dass du nicht dazugehörst?
Naja, weil ich eine Frau bin, weil sie mich als Frau auch gelesen haben und in deren Mindset, das offenbar nicht zusammenging, eine Frau zu sein und auch Hip-Hop-Fan zu sein oder aktiver Teil der Kultur sein zu wollen, außerhalb von irgendwie Videogirl in einem Musikvideo zu sein.
Und waren diese Ausgrenzungs- und Abgrenzungserfahrungen dann halt von vornherein ein wichtiger Bestandteil dessen, worüber du auch rappst, was du empfindest und was du ausdrücken möchtest?
Ja, durchaus. Und das ging natürlich auch weit über diese Erfahrungen von Hip-Hop, Ausgrenzung hinaus. Also ich habe auch einfach Mobbing-Erfahrungen in der Schule gemacht. Und ja, ich habe Ausgrenzung erfahren, weil ich zu bestimmten Sachen nicht dazugehört habe oder weil ich auf eine bestimmte Art und Weise aussah oder weil ich vielleicht in den Augen mancher nicht weiblich genug war oder so. Und das hat ganz viel ausgemacht. Und da war Rap für mich auf jeden Fall einfach auch ein Ventil, um Sachen für mich zu verarbeiten. Und ich habe das mit niemandem geteilt, aber für mich hat es trotzdem, mir hat es was gebracht, mir hat es geholfen, das für mich in Worte zu fassen, was mir da widerfährt, und irgendwie so dieses Ermächtigende, wenn du aus einer negativen Erfahrung etwas schaffst.
Du hast gesagt, in deiner Jugend gab es diese Hürden und gab es auch Vorbehalte. Heute stehst du hier, trägst einen Pulli von Aaliyah, genau, von einer weiblichen Künstlerin, und du gehst mit deiner Rap-Musik nach draußen, bist öffentlich wahrnehmbar. Wer oder was hat dir geholfen, den Schritt zu gehen und zu sagen, hey, ich habe was zu sagen und ich gehe jetzt raus damit?
Das waren zum einen einfach sehr, sehr gute Freundinnen, die mir dann so viel Wertschätzung einfach für meine Person entgegengebracht haben, dass ich dann überhaupt erstmal den Schritt gegangen bin, jemandem zu zeigen, ey, übrigens, ich rappe, willst du mal einen Text von mir sehen, willst du mal was hören? Also das war so dieser erste Schritt überhaupt, erstmal zu zeigen, übrigens, ich mache auch was, ne? Und das war ganz, ganz wichtig, einfach diesen Support zu bekommen aus Frauenfreundschaften. Und dann aber natürlich auch ganz, ganz wichtig, die Vorbilder in der Musik zu finden. Und genau, da war, also vielen Dank, dass du den Pullover ansprichst. Alia war da für mich eine ganz, 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 ganz wichtige Stimme. Zwar selber ja keine Rapperin, aber R&B-Sängerin, über die ich auf Missy Elliott gekommen bin. Und über Missy Elliott habe ich dann so viele andere Rapperinnen entdeckt. Und dann hat sich so auch mein Hörverhalten ganz stark verändert, weil ich auch lange Zeit nur Jungs-Rap gehört habe, weil ich gar nichts anderes kannte. Und dann hat sich da eine riesige Welt aufgetan über Alia, Missy Elliott, und dann ging das ganz viel weiter und letztlich dann in Bezug auf deutschsprachigen Raum war Suki da eine ganz, ganz wichtige Inspiration, definitiv als eine Rapperin, die sich auch einfach mit einer bestimmten Haltung und mit bestimmten Inhalten auf die Bühne gestellt hat und da einfach was verkörpert hat, wo ich auch andocken konnte.
Auch auf der Bühne hast du angedockt, denn du hast die Rapperin Suki auch auf ihrer Abschiedstournee begleitet. Wie kam es denn zu dieser Zusammenarbeit?
Ach, das war ganz lustig. Also Suki und ich, wir kennen uns halt schon ziemlich lange. Ich habe 2013, glaube ich, ein Radio-Feature über Suki gemacht und habe dafür Suki ganz viele Stunden getroffen und interviewt, und das war so der erste Kontakt. Und dann haben wir uns immer wieder gesehen auf Konzerten, aber auch auf Demos und bei irgendwelchen Projekten und waren dann irgendwie immer so in Kontakt. Und genau, und dann hat sie mich einfach gefragt, hey Nifty, ich hätte noch einen Slot frei in München. Wie sieht's aus? Kommst du rum? Habe ich natürlich nicht Nein gesagt.
War das dann die bis dahin größte Ansammlung von anderen, die dann auch dir zuhören?
Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht mehr, das waren 1200 Leute oder so. Das war auf jeden Fall deutlich mehr als alles, was ich vorher gespielt hatte.
Wie hat sich's angefühlt, vor so vielen Menschen zu stehen auf der Bühne?
Es war natürlich super aufregend. Aber es war wirklich, wirklich schön. Und das liegt aber sicherlich auch daran, dass das Publikum bei Sukis Konzerten auch wirklich einfach, oder so wie ich das auch als Teil des Publikums, ich war ja auch oft bei Suki selber bei Konzerten, und ich habe das oft so wahrgenommen, dass das einfach ein sehr wertschätzendes, liebevolles Miteinander ist. Und ich meine, ich bin da auf die Bühne gekommen, Suki hat mich da während eines Songs von ihr rausgeholt und die Leute haben halt wahnsinnig applaudiert und Lärm gemacht. Dabei kannte mich dort garantiert keine einzige Person. Aber es war einfach so eine Wertschätzung dafür, weil, wow, okay, Suki holt dich auf die Bühne, also kann es nicht so verkehrt sein. Und dann habe ich da meine zwei Songs gemacht und das ist da auf ganz offene Ohren getroffen und war total schön.
Wahrscheinlich war ja dann der erste Schritt, irgendwie öffentlich zu werden, halt der schwerere. Oder es waren ja wahrscheinlich mehrere Schritte. Musstest du in dem Zusammenhang dann auch nochmal mit einem anderen Gegenwind auch leben, als du dich dann zum ersten Mal oder die ersten Male halt nach draußen gewagt hast, vor Menschen gestellt hast? Gab es immer noch welche, die gesagt haben, du gehörst da nicht hin?
Tatsächlich habe ich das so nicht mehr gehört. Allerdings muss man auch sagen, dass ich natürlich auf Bühnen eingeladen werde, wo es auch eher ein Bewusstsein dafür gibt, dass Frauen und auch nicht nur Frauen, sondern auch Transpersonen, nicht-binäre Personen und so weiter selbstverständlich Teil von Hip-Hop sind. Das sind halt eher die Bühnen, auf die ich eingeladen werde. Deswegen, das wäre vielleicht auch nochmal anders, wenn du mich jetzt aufs Splash stellst, wäre das wahrscheinlich nochmal eine andere Erfahrung. Genau, und auf jeden Fall als Rapperin ist es sozusagen live besser, aber als DJ habe ich das immer noch sehr, sehr viel erlebt. Also bis zuletzt, ich lege jetzt ja gar nicht mehr so oft auf, das sind ja nur noch so eine Handvoll Auftritte im Jahr, die ich mache. Aber als Hip-Hop-DJ fürchterlich. Also als Frau, die Hip-Hop auflegt, aber dann eine bestimmte Art von Hip-Hop, nämlich nicht irgendwie cis-männliche Dominanzgeschichten, sondern eben Rapmusik von Flinter, von Queers, das ist nicht immer angenehm, wenn dann die Rückmeldung, die es dazu gibt, oder so ein komisches Anspruchsdenken, ey, warum spielst du das und nicht das? Ist irgendwie, ja, Genau. Also als DJ ist noch ein bisschen was anderes, als Rapperin ist es besser. Und wisst ihr, ganz kurz vielleicht noch ein lustiger Side-Fact. Mein ersten Auftritt als Nifty MC hatte ich hier. Wisst ihr das?
Ja, du bist aufgetreten mit oder bevor Bernadette Hengst auf die
genau.
Bühne kam, stimmt's? 2016?
Ja, genau.
Hier bei Radio Frei,
genau.
Auf der Freifläche.
Genau. Ist irgendwie total schön. Jetzt reden wir hier darüber und damals, das war mein allererster Auftritt als Nifty MC.
7 Jahre später stehst du im Studio, viel ist passiert und ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich merke schon, wir reden viel über das Thema Rap und Frauen offensichtlich muss darüber immer noch gesprochen werden und der Unterschied gemacht werden, dass es irgendwie was anderes ist, wenn Frauen rappen oder Männer rappen, zumindest in der Wahrnehmung der Menschen. Es gibt eine Internetseite, die heißt 365 Female MCs und auch dort gibt es ein Porträt über dich. Braucht es tatsächlich unter Female MCs mehr Support, mehr Rückhalt und mehr auch sich zeigen als unter Typen, die rappen?
Also untereinander habe ich das Gefühl, dass es da sehr, sehr viel Support gibt. Also das empfinde ich als total riesiges Geschenk, dass was gerne dann auch manchmal von Medien, also von einzelnen Medienoutlets und so gepusht wird, dieses Narrativ von Stutenbissigkeit in Anführungszeichen, nehme ich überhaupt nicht wahr. In dem Teil der Rap-Szene, in dem ich unterwegs bin, da gibt es einfach nur ganz viel Support, ganz viel Unterstützung gegenseitig, ganz viel Wertschätzung und ganz viel Freude über jede Person, die dazukommt und einfach mitmacht und keine Scheiße erzählt. Darf ich eigentlich Scheiße sagen hier um die Uhrzeit?
Du hast
von
es
mir
schon.
Aus, ja.
Wäre ja auch so, wenn wir zum Beispiel ein Lied von Team Scheiße ankündigen, sagen wir das Wort ja auch.
Okay.
Team Beep.
Dann geht's ja. Genau, also so untereinander gibt's da auf jeden Fall ganz, ganz viel Support. Wo eher noch, denke ich, hier und da der Support definitiv fehlt, ist dann eben von den Cis-Jungs, die ja an ganz vielen Stellen einfach immer noch so, ich sag's mal so ganz platt, am längeren Hebel sitzen. Also wenn es um Zugang zu Studios geht, Zugang zu Bühnen, Zugang zu Hip-Hop-Medien. Also da ist einfach immer noch sehr vieles cis-männlich dominiert. Und da wäre es natürlich schön und fände ich auch, wäre es durchaus deren Aufgabe, da auch sich aktiv darum zu kümmern, Flinter und Queers reinzuholen. Weil wir sind da, wir sind unglaublich viele, wir sind da, wir sind gut in dem, was wir machen. Und da einfach auch mal so diese Türöffner zu sein, das wäre halt wichtig.
Ich habe auch gerade an dieses Verhältnis gedacht. Auf der einen Seite ist es ja irgendwie auch total wichtig und gut, dass es Strukturen gibt, in denen sich die finden können, damit sie auch einen Schutzraum haben, damit sie Räume haben, in denen sie gedeihen können. Aber dann ist ja trotzdem auch die Frage, wo werden die Brücken geschlagen? Und das kann ja dann auch nicht irgendwie nur, ich sag jetzt mal, eure Verantwortung sein, diese Türen auch noch aufzumachen. Würdest du trotzdem sagen, es hat sich in den Zeiten nicht nur quantitativ trotzdem auch was auf dieser cis-männlichen Seite gewandelt? Gibt es da Aufweichungsmomente oder gibt es vielleicht eher sogar einen noch größeren Verschluss, weil die Konkurrenz einfach steigt?
Ich nehme das so wahr, wie ich es eigentlich gesamtgesellschaftlich wahrnehme. Also Hip-Hop finde ich immer so super spannend, weil es so dieser Mikrokosmos ist, an dem aber finde ich immer ganz viele gesamtgesellschaftliche Bewegungen und Strukturen wieder auffindbar sind und manchmal so ein bisschen konkreter werden. Und diese Gleichzeitigkeit von total, es gibt eine Aufweichung und es gibt da mehr eine Offenheit, Bühnen frei zu machen und Bühnen zu teilen. Diese Teile in der männlichen oder ich sag auch mal Mainstream-Hip-Hop-Kultur, die gibt es aus meiner Sicht mehr als vor 10 Jahren. Und gleichzeitig hast du da einfach auch teilweise Typen sitzen, die sich hinsetzen und einen machen auf, Zitat, Make Hip-Hop Great Again und das bedeutet also wieder nur irgendwie männliches Dominanzgehabe und alles andere bitte weg, weil das wollen wir hier nicht. Also das gibt es auch. Es gibt so diese zwei Bewegungen, würde ich da sagen.
wir sprechen ja jetzt viel über die Bewegung, über dich im Rap. Worum geht es denn eigentlich in deinen Texten, Nifty? Was ist dir wichtig zu sagen?
Bei mir geht es um Sachen, die, ja, die mich beschäftigen, die mich bewegen. Ich bin keine Geschichtenerzählerin in dem Sinne, dass ich mir jetzt irgendwie etwas ausdenke, sondern es geht eben um eigentlich immer noch wie als ich 14 war, es geht darum, dass ich Sachen, die ich erlebe, irgendwie versuche in Worte zu fassen und zu verarbeiten. Und natürlich mache ich das heute so ein bisschen auf, hoffe ich, auf einem höheren Level als damals mit 14. Das ist alles ein bisschen strukturierter und klarer und rap-technisch besser. Aber es geht immer noch einfach um Sachen, die ich erlebe, die ich wahrnehme, die ich sehe, die mich beschäftigen. Und das sind verschiedene gesellschaftspolitische Fragen natürlich, aber es sind auch einfach... Oder naja, letztlich ist es ja alles politisch, das Private ist politisch, wissen wir. Insofern, klar, ist eh irgendwie alles am Ende Politik. Aber ja, ich rede auch immer ein bisschen lang auf eure Antworten, auf eure Fragen. Ne?
Keineswegs, aber wir können jetzt einfach mal direkt in die Musik hineingehen.
Ja, ich habe hier einen Song von dir, Nifty, der heißt Rapper haben Angst.
Ach, der ist schön.
Ja?
Es sind eigentlich alle schön, muss man sagen.
In dem hören wir jetzt rein Nifty MC, Rapper haben Angst. Und danach sprechen wir weiter über das, was du mit deinem Rap bewegen willst und auch, wie politisch du unterwegs bist damit.
Nifty MC, ja, wir machen das.
So, das war's jetzt eigentlich schön.
Die können auch anders.
Sie können. Nifty MC mit dem Titel Rapper haben Angst. Nifty MC ist jetzt hier auch bei uns im Studio. Wir haben den Song gehört, aber da war nicht nur deine Stimme zu hören, hat noch jemand mitgesungen.
Ja, die wunderbare Crystal B, meine, also nicht nur sehr, 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 sehr gute Freundin, sondern auch Musikkollegin. Also immer wenn es geht, machen wir die Auftritte zusammen. Und Crystal B hört ihr auf jeden Fall auf mehreren meiner Songs, dann, wenn die rauskommen.
Der Song Rapper haben Angst hat auch ein Video, das zu finden ist im Internet von dir. Was mir vor allem aufgefallen ist, ist die, naja, wie sagt man dann, das Bühnenbild vielleicht des Videos, denn dort sind die Girls vom Roller Derby Erfurt zu sehen, wie sie halt die Rampen rauf und runterfahren mit ihren Rollschuhen und quasi so mitgehen in dem Beat. Wie kam es denn dazu, die mit in ein Video zu holen?
So geil, oder? Ist das nicht der Hammer, was die da machen? Ich find's so krass. Also die Connecte ging im Prinzip über, also ich hatte so die Idee, ich hatte diesen Song fertig und ich habe so überlegt, was könnte man mit dem Video machen und hatte einfach so diese Idee, weil ich finde, es ist ein kraftvoller Song und wollte gerne das irgendwie nochmal im Video unterstreichen und kam dann einfach so auf die Roller-Crew. Und genau, weil Crystal B auch mal kurzzeitig da mitgemacht hatte, hatte sie auch die Connection da noch hin und dann hat er da gefragt, wer hat halt Bock? Und dann haben sich halt die Leute, die Bock hatten, an dem Tag da zusammengetan und ich war, ja, und dann haben wir da gedreht und ich war total... bin es immer noch von den Socken, was die da für krasse Stunts machen und so, absoluter Wahnsinn. Also eigentlich sind die Stars des Videos, ganz klar.
Ich will mal noch ganz kurz zum Lied selbst zurück, weil da habe ich am Schluss O-Töne gehört, die wahrscheinlich hier direkt aus der unmittelbaren Umgebung stammen, ja, von Weimar irgendwo, ne, aus der thüringischen aus dem, wie heißt das, Grüne? Wie heißt das? Ist das Thüringer?
Das Grüne Herz.
Das Grüne, mitten aus dem grünen Herzen. Und es wäre ja total verständlich, wenn man halt irgendwie mit einem bestimmten politischen Ansatz und irgendwie auch mit einem, auch mit einer bestimmten Wunsch, irgendwie sich auch künstlerisch zu äußern, halt irgendwie dahin geht, wo die Bedingungen vielleicht wesentlich günstiger und schon gemachter sind. Man könnte nach Leipzig gehen, man könnte nach Berlin gehen. Was hält dich denn hier mit dem, was du tust?
Hey, dass wir nicht alle gehen können. Also was wird denn, wenn wir alle gehen? Weißt du? Also ganz ehrlich, klar, total. Ich könnte mir vorstellen, dass wäre ich irgendwie in Berlin oder Leipzig oder Hamburg, wäre es wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, aber es kann sein, dass es für mich einfacher wäre, in Netzwerken zu sein, da die Unterstützung zu kriegen, auf Bühnen zu kommen, mehr Leute zu erreichen. Das kann alles gut sein. Aber ganz ehrlich, braucht es mich da unbedingt? Vielleicht nicht. Aber hier so in Mittelthüringen zu sitzen, mit dem, was ich mache, fühlt sich schon an nach, ja, das hat auch wirklich einen Sinn. Das macht auch einen Unterschied. Und wir können nicht alle nach Berlin und Leipzig gehen. Ich verstehe alle Leute, die einfach auch Community suchen und sie hier nicht finden können. Ich kann es absolut verstehen und ich fühle mich hier auch manchmal sehr einsam. Aber bisher war es für mich noch nicht die Option zu gehen, weil ich gerne Teil eines Veränderungsprozesses auch sein möchte vor Ort.
Aber das braucht ja dann auch das aushaltende Herz, wenn die anderen gehen und man sich verabschiedet.
Ja, voll. Ja, also ich habe schon sehr, 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 sehr viele Leute gehen sehen aus Weimar. Also auch gerade Leute, mit denen ich in Weimar studiert habe, da ist kaum jemand in Weimar geblieben. Und das sind dann natürlich auch Bezugspersonen, die dann einfach verschwinden an der Stelle.
Aber du hast dich ja ganz aktiv dem zugewendet zu sagen, ich bleibe hier und ich mache was hier. Die Frage, die ich jetzt stellen würde, die hast du eigentlich schon mehrfach beantwortet. Also man kann ja Kunst immer so als Selbstzweck, ist ja sogar, glaube ich, irgendwie so eine ganz moderne Definition von Kunst, dass sie sich nur selbst genügt und sich nur selbst meint, aber das würdest du wahrscheinlich irgendwie so nicht unterstreichen und würdest eher sagen, nee, das ist ein Medium, das ist ein Sprachrohr, das ist ein Mittel.
Auf jeden Fall. Ich tue mich auch ehrlich gesagt sogar so ein bisschen schwer mit diesem Kunstbegriff. Kunst ist für mich, kann man lange über den Begriff streiten, ist am Ende egal, aber so für mich, ich assoziiere mit Kunst eher was, so Hochkultur, was im Museum hängt oder genau wie du sagst, so irgendwas so zum Selbstzweck und das ist überhaupt nicht das Verständnis von dem, was ich mache und das ist auch nicht das, was mich berührt. Also die Musik, die auch ich selbst höre, da geht es um den Ausdruck, da geht es um das Erzählen von Perspektiven, was mir dann als zuhörende Person ja auch eine Erweiterung meiner Perspektive gibt. Und es geht aber auch um Handwerk. Also das ist mir auch wichtig. Ich mag das auch, wenn Musik oder was auch immer, wenn das auch mit dem Beherrschen eines Handwerks einhergeht und jetzt nicht, weiß ich nicht, ich könnte mich jetzt auch hinsetzen, mir einen Beat anmachen und da ohne Rhythmus und Ausdruck und so weiter mein Tagebuch drüber lesen. Das würde mich jetzt wahrscheinlich als zuhörende Person nicht so kriegen. Also ich mag auch das Handwerk daran total gern und ich weiß wahnsinnig zu schätzen, wenn Leute tolle Reimketten zum Beispiel bauen und da einfach auch stilistische Mittel reinbringen. Aber das ist nicht losgelöst von dem Inhalt. Also es braucht halt für mich auf jeden Fall beides, damit es mit mir connectet. Und das ist das, was ich auch versuche mit meiner Musik eben zu machen.
Und dann ist die Musik ja auch in gewisser Weise halt irgendwie ein Teil dessen, was du tust, die ist halt irgendwie das Mittel, aber auch du bist ja auch aktiv über die Musik hinaus. Also die Musik ist ja wahrscheinlich immer wieder ein zentraler Bestandteil, aber wie bringst du das sozusagen halt noch von der Bühne in noch unmittelbarere Arbeit mit anderen?
Also ich habe relativ breites Angebot an Workshops, an Vorträgen, an Fortbildungen, wo es letztlich im Kern geht es immer ganz viel um so Diskriminierung, um Menschenfeindlichkeit und das aber in den Angeboten sehr oft in Kombination mit zum Beispiel Hip-Hop. Also wenn es zum Beispiel ein Rap-Workshop ist, den ich mit Jugendlichen mache und dann ist klar, wir machen diesen Rap-Workshop, aber es geht nicht nur darum, dass ich irgendwie mit den Jugendlichen erarbeite, wie kann man da rangehen zu rappen oder einen Song zu schreiben, sondern es geht immer natürlich auch um die Frage zum Beispiel, wo kommt Hip-Hop eigentlich her? Und das an sich ist ja schon eine hochgradig politische Erzählung, weil, also wenn wir uns das anschauen, wo Hip-Hop herkommt, in den 70ern, in der Bronx entstanden und ganz maßgeblich von schwarzen und Latino-Personen entwickelt, vorangetrieben aus der Perspektive von Unterdrückung, von Ausgrenzung. Also da kommt das ja her. Hip-Hop ist ja immer schon ein Sprachrohr für Marginalisierte. Also es geht ja immer schon um Ermächtigung, um Empowerment, um Teilhabe. Und das bringe ich in zum Beispiel einen Rap-Workshop oder einen DJ-Workshop mit rein und komme dazu auch in Austausch mit jungen Menschen oder auch erwachsenen Menschen, bietet es auch für Erwachsene an. Und dann sind wir mitten eigentlich in der politischen Bildungsarbeit, sind immer noch beim Hip-Hop, sind immer noch dann auch bei der Praxis, aber sind eben auch ganz klar in der Frage nach, warum das eigentlich alles? Und was hat das mit mir zu tun und was hat das mit Gesellschaft zu tun?
Bei der Frage interessiert mich dann vielleicht noch der Aspekt, der ja vielleicht manchmal sogar irgendwie aus den, ich sag mal, Entstehungsgebieten vielleicht kommen könnte, der Aspekt der kulturellen Aneignung. Wie setzt du dich denn damit auseinander, dass möglicherweise halt Leute, die aus der Bronx kommen, sagen, hey, was habt ihr denn mit Hip-Hop zu tun? Das ist nicht eure Musik, ihr weißen Europäer.
Mhm. Voll, das ist ein total wichtiger Punkt und das ist auch eine Frage, die ich mir auch immer stelle und wo ich auch nicht, also ich glaube, die habe ich auch noch nicht abschließend beantwortet. Also es kann auch sein, dass ich die in x Jahren für mich beantworte mit, ja, vielleicht ist das nicht mein Platz, hier ans Mikrofon zu gehen und zu rappen. Das kann sein, das schließe ich nicht aus. Wie ich Hip-Hop erlebe und was ich von vielen Leuten in der Rap-Kultur mitkriege, ist, dass Hip-Hop eine internationale Kultur ist, wo erstmal alle eingeladen sind, mitzumachen, was ein Riesengeschenk ist. Und aber natürlich gibt es diese Frage nach kultureller Aneignung, aber die stellt sich ja auch nicht immer nur unbedingt daran, ob jemand etwas macht, sondern wie das passiert und wie es die Wertschätzung für die Kultur gibt, wo die herkommt, die Wertschätzung für die Personen, die eben überhaupt verantwortlich dafür sind, dass wir diese Kultur haben. Also, ne, wenn ich jetzt mich als weiße Kartoffel hinstelle und irgendwie Hip-Hop erzähle, als wäre es eine weiße Geschichte oder das nicht explizit mache, dass es eine schwarze Befreiungsgeschichte ist, dann ist das natürlich ein Problem. Aber an der Stelle, wo ich es explizit mache, dann vielleicht ist es okay. Aber wie gesagt, das ist so total bei mir auch ein Prozess, eine Frage, die ich mir immer wieder stelle und vielleicht irgendwann anders beantworte als jetzt. Für jetzt im Moment denke ich mit dem, wo ich bin, und da sind wir wieder in Mittelthüringen, mache ich, glaube ich, mit dem, was ich mache, weniger Schaden, als vielleicht gute Impulse zu setzen. Und solange das so ist, kann ich das für mich auch, ja, erstmal weitermachen.
Das Politische spielt also auch eine Rolle bei dir. Du bist ja zu Hause in Weimar und ja, engagierst dich auch in der queer-feministischen Szene. Der Song Alleinladung von dir, da habe ich gesehen, der spielt ja zum Beispiel im Café Spunk in Weimar. Dort sitzt du mit Crystal B, ja. Ist eine gemütliche Atmosphäre, eben eine Café-Atmosphäre. Und dieses Café Spunk hat sich ja immer klar positioniert gegen Rassismus, auch gegen Homophobie, wurde aber in Weimar wiederholt eben angegriffen, vermutlich von Neonazis. Was bedeutet das für dich, auch in deiner politischen Arbeit eben zu bleiben und weiterzumachen? Wie gehst du damit um?
Meinst du, wie gehe ich damit um, dass es auch Angriffe gibt, oder?
Genau, auch Angriffe, auch in Themenbereichen, die ja auch dich bewegen, über die du rappst, die dir wichtig sind.
Ja. Boah, also was da in Weimar passiert ist und passiert und was man am Café Spunk sehr gut einfach beobachten konnte. Das ist ja nicht ein Einzelfall. Das ist ganz wichtig zu sagen. Was da am Café Spunk passiert ist, ist kein Einzelfall in Weimar. Wir haben ein Neonazi-Problem und wir haben das nicht nur in Weimar, aber wir haben es auch dort. Und natürlich, ey, ich bin echt besorgt, wenn ich das sehe. So. Ich blicke auch sehr besorgt auf die nächsten Wahlen. Ich sag manchmal, vielleicht muss ich irgendwann aus Thüringen raus, und dann sagt meine Freundin immer zu Recht, nee, warte mal, wir sind diejenigen, die noch bleiben müssen, weil wir sind nicht die Ersten, die angegriffen werden als weiße Frauen, weiße Cis-Frauen. Und damit hat sie auch total recht, aber klar ist das beängstigend und ja, bisher würde ich nicht sagen, dass es sich schon irgendwie darauf ausgewirkt hat, wie ich schreibe. Also ich positioniere mich ja auch in meinen Texten, da würde ich sagen, ziemlich klar. Aber ich habe auch noch keinen Shitstorm gekriegt oder so, und ich finde das schwer einzuschätzen, und ich weiß von Rapperinnen, die sich ganz explizit gegen auch Rechtsextremismus einsetzen, die Morddrohungen kriegen, die einfach krasse Gewaltfantasien da dem ausgesetzt sind, und kann ich gar nicht einschätzen, wie gut ich das dann tatsächlich aushalten könnte oder ob ich dann jemand wäre, die dann auch irgendwann sagt, ey, ich kann nicht mehr, weil das ist auch eine Realität. Und das finde ich auch wichtig, da dann nicht zu sagen, oh, warum ziehst du dich jetzt zurück, sondern auch zu sehen, so, ja, ey, irgendwo ist vielleicht auch mal eine Grenze erreicht und irgendwo kann man vielleicht auch einen gewissen Aktivismus in der Öffentlichkeit nicht unendlich weitermachen, wenn man irgendwann einfach nur noch Angst ums eigene Leben hat. Also klar, es ist wichtig, dass wir weitermachen und dass wir uns engagieren, aber ich verstehe auch alle, die irgendwann einfach sagen, ich kann nicht mehr.
Da muss man ja vielleicht noch irgendwie dazu sagen, dass die unmittelbaren Gewaltexzesse von ganz weit rechts halt das eine sind, aber es gibt ja auch noch irgendwie ein Klima der selbsternannten Mitte, würde ich sagen, der sogenannten Mehrheitsgesellschaft, ne, die sich halt ausdrückt, zum Beispiel in einem Antrag der CDU bestimmte Gender-Sprachregelungen wieder zurückzufahren, ne? Wie begegnet dir das in Mittelthüringen?
Ja, vielen, vielen Dank, dass du das ansprichst. Genau, das ist ein total wichtiger Punkt, weil es geht eben, und das ist auch ganz zentral in der Arbeit, die ich mache, es reicht nicht, irgendwie bei organisierten, gewaltbereiten Neonazis zu gucken. Wenn wir da anfangen zu arbeiten, dann fangen wir viel zu spät an. Also wir müssen genau da bei der vermeintlichen Mitte der Gesellschaft, was genau das eigentlich auch sein soll, anfangen zu gucken nach, wo gibt es menschenfeindliche Einstellungen, wo gibt es Diskriminierung, die sich zum Beispiel auch einfach in Sprache äußert. Ja, also wir kennen alle genug Schimpfworte, genug Beleidigungen, von denen wir auch wissen, dass sie diskriminierend sind. Und das wird dann gerne so abgetan wie, naja, so meine ich das ja nicht. Aber doch, es meint was. So, das ist nicht wertfrei, wenn ich eine Person, ich will es nicht wiederholen, was die Beleidigungen sind, aber wir wissen, wovon wir reden, denke ich, oder wovon ich rede. Und das sind halt nicht einfach nur Worte. So, Sprache ist auch Teil von sozialem Handeln. Und ich habe eine Verantwortung, wenn ich spreche und wenn ich auf eine bestimmte Art und Weise spreche, die sogenannte Minderheiten diskriminiert, dann ist das auch ein politischer Akt von Diskriminierung. Und das zieht sich ganz klar durch, ja, die sogenannte Mitte der Gesellschaft.
Und da trete ich quasi gedanklich jetzt irgendwie in so einen sensiblen Bereich. Ne? Auf der einen Seite ist es ja irgendwie für alle, die auch ein Schutzbedürfnis haben, wichtig, dass es Schutzräume gibt, in denen sie halt irgendwie sich aufhalten können, in denen es Netzwerke gibt, wo sie sich auch beraten lassen können und so weiter. Das ist der eine Teil, und trotzdem braucht es ja auch, wie du sagst, ne, möglicherweise in die Mitte der Gesellschaft, ne, dieses, das ist ja ein Selbstprädikat, diese Mitte der Gesellschaft, quasi auch eine Vermittlungstätigkeit, ne, die wiederum vielleicht nicht irgendwie beim Vorwurf stehen soll, guckt mal, was ihr alle falsch macht, ne? Und das ist ja eine hochgradig sensible Geschichte, tatsächlich Brücken zu bauen, damit es wirklich zu einer Sensibilisierung kommt. Wie begleitet dich das denn in deinem gesellschaftlichen und künstlerischen Schaffen?
Ich glaube, es ist sehr wichtig, bei diesen Fragen vielleicht auch manchmal ein bisschen unaufgeregter zu sein. Und ich finde es schwer, weil irgendwie Leuten zu sagen, reagier mal nicht so emotional auf Beleidigungen, die dich vielleicht dein ganzes Leben schon begleiten und prägen und einsam machen und verletzen, finde ich falsch. So, also das finde ich ist ein Wunsch, der nicht so wirklich legitim ist. Gleichzeitig sehe ich das aber natürlich auch, und da ist das dann, da unterscheide ich schon auch zwischen meiner professionellen Rolle, wenn ich jetzt arbeite mit Gruppen, und wer ich als Privatperson bin vielleicht, weil in meiner professionellen Rolle höre ich mir Sachen auch länger an, wo ich als Privatperson eher auch eine Grenze setzen würde. Und dann aber in der Rolle, wo ich dann irgendwie Workshops gegen Menschenfeindlichkeit, gegen Diskriminierung mache, da gehe ich anders ran, da gehe ich mit einer, ja, auch erstmal mit in einer gewissen Offenheit ran, auch zu versuchen zu verstehen, wo kommt das her? Und zu versuchen zu verstehen, okay, ist das bei dir wirklich jetzt eine Feindlichkeit, die da dahinter steckt? Oder sind das andere Mechanismen, die wir vielleicht erstmal herausarbeiten müssen? Aber ich finde es schwer, diese Aufgabe, die ich und andere in einem professionellen Kontext machen, von Privatpersonen, von Einzelpersonen, von Betroffenen von Gewalt zu verlangen.
Das wäre ja auch in gewisser Weise eine Umkehr von Verantwortung. Vielleicht können wir an der Stelle dann nochmal konkreter darauf eingehen. Du hast ja sehr angedeutet schon, dass du verschiedenste Programme, Workshops, Dinge hast, also die weit irgendwie über deine unmittelbare Musikkunst hinausgehen, die du anbietest. Das heißt, du bist damit auch in gewisser Weise selbstständig unterwegs. Mhm. Und wie treten denn welche Menschen, Gruppen, Institutionen an dich heran?
Welche ist ganz verschieden, also von Schulen, Jugendclubs, Kulturzentren, also so irgendwie große Bandbreite, also eigentlich alles, wo Menschen zusammenkommen, Orte, wo Menschen zusammenkommen, treten an mich heran und das tun sie zum Beispiel, indem sie mich googeln. Also ich habe tatsächlich immer noch keine Homepage, obwohl ich selbstständig bin, aber ich kam noch nicht dazu, aber ich werde auch so viel gebucht, deswegen weiß ich auch noch nicht, ob ich das wirklich eigentlich umsetzen sollte mit der Homepage, sonst komme ich vielleicht nicht mehr so gut hinterher bei Anfragen. Aber bisher finden mich Leute dann zum Beispiel einfach über Instagram, also nifty.mc. Ja, die allermeisten haben Instagram oder sind irgendwie in ihrem Orga-Team so, dass es da Leute gibt, die Instagram haben und dann kann man mich da einfach anschreiben und dann reagiere ich darauf auch und freue mich natürlich über Anfragen.
Kannst du vielleicht einen kleinen Überblick geben, falls jetzt irgendwie Leute zuhören und sagen, ach, das klingt für mich eigentlich alles total interessant, aber was gibt es denn da genau?
Ja, ich kann es versuchen. Es ist halt relativ breit. Also es gibt so im Bereich Musik Rap-Workshops, DJ-Workshops, Musikproduktion. Das gibt's auch in verschiedenen Längen, also von irgendwie einem eintägigen Rap-Workshop bis zu Projekten, die über mehrere Wochen oder Monate laufen, wo dann vielleicht am Ende auch mal tatsächlich die Produktion eines gemeinsamen Songs anstehen kann oder so. Also so, das ist so im Musikbereich. Ich mache aber auch Radio-Workshops zum Beispiel oder auch so ein bisschen Medienkompetenzvermittlung. Da geht's dann so um Erkennen von Fake News, Verschwörungserzählungen, so dieser Themenbereich. Dann gibt es noch einen vielleicht bisschen theoretischer, obwohl eigentlich auch nicht, noch den anderen Themenbereich Queerness, also LGBTIQA, die so im Prinzip wie ein Einführungsworkshop oder Vortrag, um da vielleicht auch ja, einfach einen professionellen Einstieg da rein zu haben, wie was es so auf sich hat mit Geschlechtsidentitäten und sexuellen Identitäten und so weiter. Ja, das sind so Sachen, das ist noch nicht alles, aber das ist das, was mir jetzt gerade so einfällt.
Das ist das, was dir einfällt in deiner Rolle als diejenige, die Workshops gibt. Du, Nifty MC, bist ja aber auch viele. Du bist ja DJ, machst selber Musik, schreibst Texte. Wo und wie bist du denn in der nächsten Zeit zu hören oder auch auf der Bühne zu sehen in Thüringen oder vielleicht auch darüber hinaus?
Also was jeden Monat läuft, zum Beispiel ja auch hier bei euch, ist Doper den Dope, hattest du ja am Anfang schon angekündigt, die Hip-Hop-Sendung, die es jetzt im nächsten Monat gibt es wieder ein Special mit Pleike aus Leipzig. Pleike hat vor wenigen Tagen das Album Hydra Styles rausgebracht, was ich jetzt an der Stelle gerne nochmal bewerben möchte und allen empfehlen möchte. Es ist ein wahnsinns tolles Album, was bei mir gerade rauf und runter läuft. Und genau, mit Pleike habe ich mich vor ein paar Tagen in Leipzig getroffen und ein langes Interview gemacht. Das gibt's dann nächsten Monat bei Doper den Dope zu hören. Auf inzwischen, ich glaube, 13 Sendern tatsächlich. Also Doper den Dope ist jetzt, hat ziemlich viele Sendeplätze inzwischen. Genau, könnt ihr auch einfach bei Instagram, NiftyMC, schreibe ich das dann, wenn es läuft und wo und so weiter. Genau, das ist so jetzt die nächste Radiosache, auf die ich mich da riesig freue, wenn das läuft.
Und die nächste Bühnensache?
Ach, siehst du, ne, wenn ich das jetzt so gut im Kopf hätte. Ich weiß auf jeden Fall, was ich gerade im Kopf habe, ist im Juni, aber ich kann dir ja jetzt auch nicht das genaue Datum sagen. In Jena im Rosenkeller werde ich auflegen. Da gibt es eine queere Party und da werde ich genau die Nacht über tollen, empowernden Hip-Hop spielen.
Und für all die Daten, die du jetzt gerade nicht im Kopf hast, kann man dir empfehlen, deine Sendung zu hören. Kündigst du da auch Sachen an, die du selbst machst?
Das tatsächlich nicht, weil sich das für mich komisch anfühlt, die Sendung als Werbeplattform für mich zu nutzen. Das mache ich nicht. Aber genau, also wer da dranbleiben will, wer sich informieren will, wirklich am besten einfach bei Insta reinschauen. Und dann, also da teile ich immer alles, was ansteht.